Im Osten von Louisville, Kentucky, verläuft ein schmaler Bahndamm über ein bewaldetes Tal. Eine Eisenbahnbrücke, gebaut aus Stahl und rostigem Gitterwerk, spannt sich dort über den Pope Lick Creek. Ein unscheinbarer Name für einen Ort, an dem sich seit Jahrzehnten Unheimliches abspielt. Die Brücke ist kein Denkmal, keine Ruine. Hier verkehren noch Züge, schwer und schnell, ohne Vorwarnung. Und doch steigen Menschen hinauf, besonders nachts, besonders wenn es dunkel ist. Warum sie das tun, bleibt unklar. Einige glauben, dass sie gerufen werden. Von etwas, das unter der Brücke lebt oder darüber wacht. Ein Wesen, sagen manche, mit den Beinen einer Ziege, den Augen eines Menschen und einer Stimme, die nicht gesprochen, aber gespürt wird. Wer ihr zu nahe kommt, verliert den Halt. Nicht nur im physischen Sinne, sondern im Denken, im Fühlen. Inoffiziell zählt man mehrere Todesfälle, die mit der Brücke verbunden sind. Menschen, die auf die Gleise gingen, aus Neugier, aus Trotz, aus einer Ahnung heraus, die sich nicht erklären lässt. Vielleicht suchten sie nur einen Nervenkitzel. Vielleicht aber glaubten sie an das, was seit Generationen erzählt wird, dass dort oben etwas wartet. Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über das Verborgene, das Vergessene und das unheimlich Wahre.
Wir erzählen Geschichten, die zu groß, zu seltsam oder zu still waren, um laut zu enden.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was geblieben ist. Mein Name ist Svea.
Man nennt mich auch Tim.
Entschuldigung. Und das hier ist Radio Obscura. Heute geht's mit uns auf die Suche nach einer Legende, dem Pope Lick Monster. Okay, Tim, warum glaubst du, dass sich in dieser Geschichte ausgerechnet ein Bild von einer ziegenartigen Kreatur gehalten hat? Meinst du, da steckt mehr als nur Grusel hinter oder ist das ein Hinweis auf gesellschaftliche Ängste? Oder, jetzt kommt ein Wortwitz, ein altes Sündenbock-Motiv?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden, glaube ich fast. Ne? Selber der klassische Teufel hat ja, glaube ich, auch immer Ziegenbeine. Oder der Sündenbock, Scapegoat im Amerikanischen. Ist ja dann auch der Goat mit drin. Und wahrscheinlich, weil es relatable ist irgendwo. Ne? Wenn man so in, also ich weiß jetzt nicht, wie Louisville aussieht, aber so in der Region sind vielleicht Ziegen auch relativ, how you say in Germany, kommen häufig anzutreffen. Das ist dann wieder so, hatten wir, glaube ich, auch mal bei Joe Rogumo in der Folge mit, dass manchmal so die einfache Erklärung dann genommen wird, ne, für Donner und Ploten. Da ist es halt für Unglück, ist es, was haben wir hier im Überfluss? Ziegen. Es kann ja nur die Ziege gewesen sein.
Aber ich das schon. Also, stell mal vor, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht viele Ziegen da auch frei rumlaufen. Ich weiß ja nicht, wie ländlich Louisville ist, ehrlich gesagt. Und dass das dann damit in Verbindung hängt. Aber wenn das nicht der Fall sein sollte, finde ich die Wahl der Ziege extrem spannend tatsächlich. Also dann jetzt mal über den Wortwitz hinaus. Was haben die gegen Ziegen? Also ich hoffe nicht, dass unsere ZuschauerInnen nach dieser Folge Angst vor Ziegen bekommen. Habe ich ZuschauerInnen gesagt? Also unsere
ja,
ZuhörerInnen.
Stimmt. Ich glaube, die hören zu, ja.
Sie hören uns nur, sie sehen uns nicht. Aber finde ich ganz spannend. Vielleicht... Was?
Ich finde es, also nicht eigentlich keine Frage, sondern ein spontaner Gedanke, der mir in den Kopf schoss. Macht es nicht total Sinn, Angst vor Ziegen zu haben? Ich meine, kennst du das nicht, wenn die so an Klippen stehen, so quasi gefühlt am 90 Grad, und die stehen dann einfach so an der Wand?
Ja.
So in den Alpen, wo du denkst, hä? Wie kommst du auf diesen kleinen Vorsprung und 10 Meter oben ist halt der nächste Weg? Wie ist die da hingekommen und kommen die auch wieder weg oder bleiben? Oder, ne, vielleicht können die halt, wenn Menschen nicht gucken, fliegen. Daher, deswegen fliegen Ziegen, das reimt sich ja auch. Wir sind da eine große Sache auf der Spur.
Ich glaube tatsächlich auch. Die Ziegen sind das wahre Problem.
Die Fliegeziegen. Die Flieziegs.
Die Flieziegs.
die Fleet Season.
Ja, soll ich einfach weitermachen oder möchtest du noch was zu den Fleet Season?
Nee, ich wollte nur sagen, dass die halt am Hang stehen und gruselig aussehen. Ja. Man darf Angst vor Ziegen haben.
Okay, es ist valide. Okay. Am östlichen Rand von Louisville, dort, wo die Vororte langsam in sanftes Hügelland übergehen, schlängelt sich ein Bach durch dichtes Unterholz. Public Creek. Er mündet schließlich in den größeren Floyd's Fork und begleitet jene Straßen, die sich durch die Wälder von Kentucky ziehen. Zwischen Bäumen und Bahnstrecken, abseits der Hauptverkehrsadern, liegt ein Bauwerk, das auf Landkarten kaum auffällt, aber in den Köpfen vieler junger Menschen einen festen Platz hat. Die Public Trestle, eine Eisenbahnbrücke aus Stahl, 27 Meter hoch, über 220 Meter lang. Kein Gehweg, kein Geländer, nur Gitterrost, Schienen und darunter der Abgrund. Die Brücke ist kein Relikt vergangener Zeiten. Sie ist aktiv. Noch immer donnern Züge darüber hinweg. Schwer, laut und tödlich schnell. Kein Signal kündigt sie an. Wer oben ist, hat nur Sekunden, um zu reagieren. Und oft gibt es keinen Ausweg. Trotzdem zieht es Jugendliche immer wieder hierher. Vielleicht wegen der eigenartigen Mischung aus Schönheit, Gefahr und Verbot? Die Public Bridge ist zwar zugänglich, die Bahnstrecke ist umzäunt, der Zugang aber illegal. Und doch entstehen dort Fotos, Videos und Mutproben. Menschen klettern bei Nacht über die Gleise, filmen sich, erzählen von Erlebnissen, die sich wie moderne Spukgeschichten anhören. Was den Ort so besonders macht, ist nicht nur seine Konstruktion, es ist die Atmosphäre. Die Brücke scheint losgelöst von der Umgebung, fast entrückt. Im Sonnenlicht wirft sie lange Schatten, in der Dämmerung verschwindet sie beinahe im Nebel. Und irgendwann reicht dann ein einzelner Satz, der im falschen Moment erzählt wird, um sich festzusetzen. Hier soll etwas leben. Was genau das ist, darüber wird spekuliert. Aber eins ist klar, dieser Ort ist nicht neutral. Er ist aufgeladen. Mit Tod, mit Mythen, mit einer Unruhe, die sich nicht vertreiben lässt. Und vielleicht beginnt genau dort die eigentliche Geschichte. Nicht bei der ersten Sichtung, nicht beim ersten Opfer, sondern bei der Eisenkonstruktion über einem Bach, der nie dafür gedacht war, berühmt zu werden. Die ersten Erzählungen tauchten Mitte des 20. Jahrhunderts auf, irgendwo zwischen den 1940ern und den 1950er Jahren. Zunächst nur mündlich weitergegeben, am Rand von Farmen, auf Schulhöfen, in verrauchten Dinern. Keine Zeitungsberichte, keine offizielle Chronik. Nur Worte, die sich festsetzten. Worte über eine Kreatur, die bei Public lebt. Halb Mensch, halb Tier. Mit dem Körperbau einer Ziege, den gekrümmten Hörnern eines Widders, einem borstigen Fell und einem Blick, den man nicht lange aushalten könne. Manche berichten von einem Wesen, das sich kaum bewegt, aber immer da ist. Andere erzählen von schnellen Bewegungen im Schatten, von Schritten, die auf den Schwellen der Brücke erklingen, obwohl niemand zu sehen ist. Die bekannteste Variante beschreibt das Public-Monster als eine Art Ziegenmensch. Ein Wesen mit gespaltenen Hufen, einer tiefen Stimme und der Fähigkeit, seine Opfer mit Hypnose oder Telepathie in den Tod zu treiben. Nicht durch Gewalt, sondern durch Beeinflussung. Es soll sie locken, hinauf auf die Brücke, und dort warten. Wie bei jeder urbanen Legende gibt es verschiedene Erklärungsversuche. Jede davon ein Spiegel der Zeit, in der sie entstand. In den 60er Jahren machte die Geschichte die Runde. Es handelte sich um einen Zirkusfreak. Ein Mischwesen, erschaffen durch Grausamkeit, ausgestellt als Kuriosität, bis es entkam. Manche sagen, der Zirkus sei bei einem Unwetter von der Strecke abgekommen. Der Waggon mit dem Käfig sei nahe Public verunglückt. Das Wesen verletzt, verraten, gedemütigt. Es suchte sich daraufhin einen Ort, um nie wieder gesehen zu werden. Später kam die Theorie auf, das Monster sei das Produkt eines misslungenen Genexperiments. Eine geheime Regierungseinrichtung, ein Fluchtversuch, ein fehlgeschlagenes Mensch-Tier-Hybrid. Klingt nach Science-Fiction und wurde doch erstaunlich oft erzählt in den 80ern, als das Misstrauen gegenüber Institutionen wuchs. Und dann gibt es jene, die sagen, das Public-Monster ist kein Tier, kein Experiment und kein Individuum, sondern ein Geist. Der Geist eines Arbeiters, Geist eines Kindes, das einst am Bach ertrank, als sich die Industrialisierung über das Land legte. Eine Figur, geboren aus den Schuldgefühlen einer Gesellschaft, die ihre alten Wege verloren hat. Was all diese Geschichten verbindet, ist nicht ihr Wahrheitsgehalt. Es ist ihr Echo. Sie spiegeln Ängste vor Kontrollverlust, vor Entfremdung, vor der Schwelle zwischen Kindheit und Erwachsensein. Denn besonders Jugendliche fühlen sich vom Public Monster angezogen. Die Brücke wird zum Prüfstein, das Monster zur Projektionsfläche. Es geht um Mut, um Grenzen und um das Spiel mit dem Tod. Einige sagen, wer das Public Monster sieht, ist schon zu nah dran. Andere sagen, man hört es zuerst. Und manche glauben, es war nie dort. Aber es lebt in denen weiter, die ihm glauben wollten. Was das Public Monster so beunruhigend macht, ist nicht seine Gestalt, sondern seine Wirkung. Viele Legendenmonster sind sichtbar, laut und greifbar. Dieses jedoch, so erzählen es viele, wirkt im Verborgenen. Es spricht nicht mit der Stimme eines Raubtiers, es spricht mit deiner eigenen. Immer wieder ist die Rede davon, dass das Wesen Menschen auf die Brücke lockt. Mit Gedanken, eine Art Hypnose, sagen manche. Aber andere sprechen von Telepathie. Und wieder andere berichten, dass sie plötzlich das Gefühl hatten, dort hinauf zu müssen, ohne zu wissen, warum. Als würde ein leiser Impuls durch den Körper wandern, ein Drang, den sie nicht mehr loswerden. Die Brücke selbst spielt dabei eine zentrale Rolle. Sie wird nicht zur Bühne der Gefahr, sondern auch zum Prüfstein. Das Public Monster lockt nicht direkt, es manipuliert. In den Erzählungen hört man nicht das Röhren eines Ungeheuers. Man hört eine bekannte Stimme, die der Mutter, des Freundes, von jemandem, den man verloren hat. Und diese Stimme, flüsternd, kaum hörbar, bittet dich, hinaufzusteigen. Die Vorstellung, dass ein Monster seine Opfer nicht jagt, sondern verführt, hat tiefe Wurzeln in der amerikanischen Folklore, besonders in jener, die sich um Eisenbahnen und ihre Umgebung rankt. Die sogenannte Railroad Lore kennt zahlreiche Geschichten über verlassene Gleise, geisterhafte Lokführer, einsame Signale im Nebel. Orte, an denen Zeit und Logik aussetzen. In diesen Erzählungen ist das Schienennetz nicht nur Infrastruktur, ein reichtes Dazwischen. Zwischen Leben und Tod, zwischen Moderne und Magie. Das Public Monster reiht sich nahtlos in diese Tradition ein. Es ist weniger ein Gegner als eine Prüfung. Wen es trifft, der hat nicht verloren. Der hat gewählt. Einige vergleichen es mit Sirenenmythen. Andere sehen in ihm eine dunkle Version des amerikanischen Wandergeists. Einer Kraft, die niemandem gehört, aber alle erreichen kann. Und wieder andere, vor allem Eltern und Behörden, glauben schlicht, dass die Geschichte nur eine gefährliche Mutprobe befeuert mit tödlichen Folgen. Was bleibt, ist diese diffuse Vorstellung, dass das Public Monster nicht angreift, es schlägt vor. Und dass man am Ende nicht sagen kann, wer hier wen gefunden hat. Die Legende vom Public Monster ist nicht nur eine Geschichte. Sie ist verbunden mit einem realen Ort. Und dieser Ort hat Leben gekostet. Nicht durch Hörner oder Hufe, nicht durch übernatürliche Kräfte. Vielmehr durch Züge, die zu schnell kamen. Und durch Menschen, die glaubten, ihnen entkommen zu können. 1987 stirbt ein Jugendlicher auf der Brücke. Sein Name wird in offiziellen Quellen nicht genannt. Doch sein Tod markiert den ersten dokumentierten Unfall, der im Zusammenhang mit der Legende steht. Er war nicht der Erste, der sich auf das Bauwerk wagte, aber er war der Erste, über den berichtet wurde. Und so beginnt die tragische Chronik der Public Bridge. Nicht mit einem Schrei, sie beginnt mit einem Zeitungsartikel. Fast 30 Jahre später, am 23. April 2016, kommt es erneut zu einem Unfall. Rockhill Bain, eine 26-jährige Frau aus Dayton, Ohio, besucht Louisville gemeinsam mit ihrem Freund. Die beiden sind für eine Ghost-Tour in der Waverly Hills Sanatorium in der Stadt, einem weiteren Ort voller Spukgeschichten. Doch bevor die Führung beginnt, wollen sie zu Public Bridge. Aus Neugier, aus Faszination, vielleicht aber auch, weil sie von der Geschichte gehört hatten. Als sie auf der Brücke stehen, nähert sich ein Zug. Anders als viele glaubten, ist die Public Trestle keine stillgelegte Strecke. Sie gehört zur Norfolk Southern Railway und wird regelmäßig befahren. Die Lok nähert sich schnell. Der Freund kann noch an den Rand springen und sich an der Kante festhalten. Rocklebane gelingt es nicht. Sie wird erfasst, von der Brücke geschleudert und stirbt an ihren Verletzungen. Die Polizei betont später, es gibt Warnschilder. Es gibt Zäune, aber es gibt auch diese Geschichte, die Menschen anzieht und die Gefahr verharmlost. Diese beiden Todesfälle sind die prominentesten, aber sie sind nicht die einzigen. Immer wieder berichten Medien von beinahe Unfällen von Jugendlichen, die in der letzten Sekunde gerettet werden mussten. Oder von Menschen, die auf der Brücke kollabierten, weil sie von der Höhe oder der Panik überwältigt wurden. In Foren kursieren anonyme Berichte über Stürze, Schockzustände und verlorene Freunde. Manches davon schwer zu verifizieren, manches klar dokumentiert. Was alle dieser Vorfälle verbindet, ist das Spannungsfeld zwischen Fiktion und Realität. Pope Lick Bridge ist ein Ort, der durch eine Legende berühmt wurde und dadurch gefährlicher, als jede Kreatur es je sein könnte. Denn die eigentliche Bedrohung kommt nicht aus dem Dunkel, sondern auf Schienen. Trotz aller Warnungen bleibt die Brücke ein Anziehungspunkt für Abenteuerlustige, für Mythensucher, für jene, die sich selbst etwas beweisen wollen. Und manchmal auch für Menschen, die einfach nur sehen wollen, ob da etwas ist. Am Ende ist es nicht das Public-Monster, das zuschlägt. Es ist die Wirklichkeit, mit der Kraft von Metall und der Endgültigkeit eines Moments, in dem kein Zurück mehr möglich ist. 1988 veröffentlicht der junge Filmmacher David Cannon einen Kurzfilm mit dem Titel The Legend of the Public Monster. Gedreht als studentisches Projekt in Louisville, erzählt von einem Teenager, der sich auf die Brücke wagt, angezogen von der düsteren Legende. Die Inszenierung ist schlicht, die Kameraarbeit reduziert, aber der Film fängt ein Gefühl ein, das viele mit dem Ort verbinden. Eine Mischung aus Neugier, Gänsehaut und jugendlichem Trotz. Cannon selbst zeigt sich überrascht über die Resonanz. Was als kleines Filmexperiment begann, wurde in regionalen Kreisen schnell zum Kultobjekt. Die Brücke rückte dadurch ins Licht der Öffentlichkeit. Und aus einer mündlich überlieferten Erzählung wurde eine landesweit bekannte Folklore gestellt. Mit dem Aufkommen des Internets fand das Public Monster eine neue Bühne. In Foren wie Something Awful oder später auf Reddit kursierten Sichtungen, Theorien, persönliche Erfahrungsberichte. Auf YouTube tauchten erste nächtliche Erkundungsvideos auf, oft verwackelt und meist mit dramatischer Musik unterlegt, aber immer getragen von einem ähnlichen Impuls. Der Suche nach etwas, das man nicht ganz erklären kann. Die kurze Aufmerksamkeitsspanne moderner Plattformen wie TikTok brachte der Legende eine neue Form. Unter Hashtags wie Hashtag Public oder Hashtag Goatman erscheinen Clips, die den Ort zeigen, düstere Sätze einblenden oder einfach das beklemmende Gefühl nachstellen, das man beim Betreten der Brücke empfindet. Einige sind kreativ, andere schlicht Effekthascherei, doch alle tragen dazu bei, dass die Geschichte weiterlebt. Mit der wachsenden digitalen Präsenz wächst auch die reale Gefahr. Immer wieder berichten Behörden davon, dass sich Neugierige illegal Zugang verschaffen, um Videos zu drehen oder Selfies zu posten. Warnungen werden ignoriert. Der Ort wird zur Mutprobe. Weniger wegen der Kreatur, sondern wegen der realen Lebensgefahr, die mit der aktiven Zugstrecke einhergeht. Der Ort ist längst zu einem makabren Pilgerziel geworden. Mit jeder neuen Inszenierung stellt sich auch eine Frage, die über Public hinaus weist. In welchem Moment kippt Faszination in Romantisierung? Und wo endet das Erzählen und beginnt die Verantwortung? David Cannon äußert sich nach dem tragischen Tod von Rocklebane bestürzt. Sein Film, so sagte er, habe nie Menschen gefährden wollen. Doch Legenden entziehen sich dem Einfluss ihrer Urheber. Sie breiten sich aus, wandeln sich, bekommen neue Formen und verlieren dabei manchmal ihren ursprünglichen Rahmen. Das Public Monster ist heute Teil der digitalen Folklore Amerikas. Ein Wesen, das nicht unbedingt gesehen werden muss, um präsent zu sein. Es taucht in Videos auf, in Diskussionen, in den Köpfen derer, die den Ort betreten. Nicht als Figur mit klaren Konturen, sondern als Gedanke, als Ahnung und als eine Geschichte, die sich fortsetzt, ob man will oder nicht. Okay, Tim, jetzt können wir mal kurz durchatmen nach der ganzen Spannung. Man hört ja öfter in solcher Art Geschichten, dass Brücken so eine Art Umschlagsort für sowas sein könnten. Beziehungsweise auch in unserer Jerugomo-Folge spielten sich solche Szenen ja auch oft an Brücken ab. Meinst du, da gibt es einen Zusammenhang? Also gilt die Brücke hier auch als literarisches Mittel oder wie würdest du das deuten?
Literarisches Mittel würde ich, glaube ich, nichts sagen. Glaub, es ist eher, dass eine Brücke grundsätzlich eine reale Gefahr ausstrahlt. Sie sind hoch, sie können instabil sein, können wackeln, knarren.
Sie müssen nicht hoch sein, um da stattzufinden, glaube ich. Aber ja.
Ja, aber nein, aber Brücken sind ja dann, also klar, es gibt auch flache Brücken, die einfach gerade über den kleinen Fluss gehen.
Das ist so ein dummer Kommentar, sorry.
Ja, nein, aber, ja klar, jetzt so eine Leiter über einen 2 Meter breiten Fluss, um da trocken drüber zu kommen, ist jetzt natürlich nicht hoch und gefährlich. Aber nehmen wir jetzt mal so wirklich so Bahnbrücken, Talbrücken, die haben ja einen Grund, dass sie existieren, eben weil es ja irgendwie unwegbares Gelände und was weiß ich ist. Also es ist nicht nur Überwindung, sondern ja auch irgendwie so eine Grenze, die überschritten wird. Ne? In dem Fall eine geografische Grenze. Und dann, wenn du sowas automatisch hast, also so eine Gefahr, die schon per se mit schwingt, dann macht es, glaube ich, schon Sinn, dass urbane Legenden genau dort entstehen. Es gibt in den USA viele. Ne? In Pasadena die Suicide Bridge, in New Jersey die Clinton Road Bridge, passenderweise in Denton, Texas die Goatman's Bridge und die Public Bridge, Louisville. Ne? Also alles keine dekorativen Orte oder wo man ein Picknick macht, sondern Menschen, die eben anziehen, weil sie eben ja, so Fluchtpunkte oder Mutproben sind. Da gibt es in der Psychologie diesen schönen Begriff Benign Masochism. Die Lust an kontrolliertem Schrecken. Also einen Zustand, in dem wir Gefahr erleben, ohne dieser Gefahr vollends ausgeliefert zu sein. Das ist das Prinzip Achterbahn oder das Prinzip Horrorfilm. Ja, und da reicht natürlich dann auch ein Ort, der aufgeladen ist, mythologisch oder psychologisch oder wie auch immer. Und da gibt es ja dann Joseph Campbell, der hat geschrieben, The Hero with a Thousand Faces. Da gibt es dann diese Thresholds oder Schwellen. Und Schwellen, das sind eben zum Beispiel Brücken. Ne? Brücken sind ein Archetyp von Schwellen. Ne? Wer sie betritt, verändert sich körperlich oder im Kopf oder wie auch immer. Ne? Weil der Held, der muss ja immer eine bekannte Welt verlassen und eine Grenze überschreiten, um ins Unbekannte vorzudringen. Und da ist dann eine Brücke auch so mal ein ganz guter Punkt. Also das wäre jetzt auch, wenn man es literarisch verstehen würde, die Brücke. Sie hätte ihre Berechtigung in der klassischen Heldengeschichte.
Kannst du dich vielleicht an einen Ort in deiner Jugend erinnern? Der für euch so eine, weil wenn du jetzt von so einer Angsterfahrung erzählst und man eigentlich weiß, okay, man sollte nicht dahin gehen und nicht nur wegen der Lust auf das Verbotene, sondern auch wegen so einem Gruselfaktor.
Also das Problem ist, ich bin in einer Neubausiedlung groß geworden quasi. Also nicht in einem Dorf, was seit 1820 da ist oder seit noch längerer Zeit. Das heißt, da könnte man eigentlich denken, so eine Neubausiedlung gibt es halt keine urbanen Legenden, wo sollen sie herkommen? Aber es gab dann, wie es so oft so ist, Wohnraum wird versucht zu schaffen und dann geht irgendjemand pleite und dann steht da so ein leeres Haus mit einer leeren Tiefgarage und man kann da eben reingehen in die Garage und in das Haus. Was aber natürlich tagsüber könnten es ja Erwachsene sehen. Das heißt, man macht das nachts, aber die Leute sind natürlich nicht beleuchtet. Es gibt keine Treppengeländer, es gibt keinen Schutz und kein Nichts. Und wir haben uns wirklich nie so richtig getraut, in dieses leere Haus reinzugehen oder dieses unfertige Haus reinzugehen, weil dann eben auch immer so die Gerüchte bei uns da im Stadtteil oder man könnte fast sagen Dorf, es wurde eingemeindet, ist aber eigentlich mal ein kleines Städtchen gewesen, ein eigenständiges Städtchen. Da ist dann auch mal so satanische Rituale dort drin, auch oder in der Tiefgarage drin. Ne? Also selbst im Neubau kann es innerhalb von kurzer Zeit der Grusel oder die urbane Legende einziehen. Und witzigerweise jetzt schräg gegenüber von diesem Haus, das war wieder so ein Mehrfamilienhaus, was da gebaut wurde. Und da drüben waren dann schräg gegenüber waren so ein paar alte Höfe, könnte man fast sagen, so an der Straße, wo auch die Kirche steht. Und ein Freund und ich, wir hatten das Hobby sinnlos draußen rumlaufen. Das heißt, wir gehen spazieren und sind immer denselben Weg gegangen an dieser Kirche lang. Und irgendwann ist es aufgefallen, dass wir jedes Mal, wenn wir langlaufen, werden beobachtet von einer Person. Und das hat uns richtig Angst gemacht. Wir kamen nie auf die Idee, mal im Hellen dort zu gucken, wer da steht im Garten, so, oder ob der da auch steht oder ob man sieht, ob da jemand rumhängt. Bis wir dann irgendwann mal, dass es dann zu gruselig wurde und wir uns dann wirklich dann auch so auf die Lauer gelegt haben, wenn er sich bewegt und weggeht, dann ging er einfach nicht weg. Und dann wirklich am nächsten Tag im Hellen haben wir gesehen, es waren zusammengeklappte Sonnenschirme. Also ja, das waren so meine urbanen Legenden, waren mein Stalker, den es nicht gab. Und das satanische Ritualhaus, was einfach nur vor der öffentlichen Toilette und Sprayer waren da drin. So, also es hat sich dann auch schnell debunked. Aber ja, es gibt auch in Neubausiedlungen sehr schnell sehr eigenständige Geschichten um architektonische Errungenschaften der Menschheit. Hast du sowas gehabt, Svea? Das würde mich auch interessieren. Du kommst ja quasi jetzt nicht nur aus einem anderen Bundesland, sondern aus einer anderen Generation. Und weiß nicht, ob du auch in einer Neubausiedlung warst oder woanders. Vielleicht lief es bei dir ja ganz anders mit solchen Orten.
Ja, ich komme tatsächlich aus einem relativ kleinen Dorf, würde ich sagen. Also kommt es darauf an, die Menschen, die das aus dem Dorf hören werden, sagen, es ist nicht allzu klein. Aber mit relativ alten Häusern kann ich jetzt aber nicht sagen, wie alt. Wir hatten auf jeden Fall so ein, zwei Geisterhäuser, in denen immer mal wieder Jugendliche eingestiegen sind. Obwohl ich dazu aber keine Geschichten kannte. Es gibt ein Haus bei uns im Dorf, wo sich die Person, die dort gewohnt hat, umgebracht haben soll. Und sich dann immer wieder Jugendliche da reingeschleust haben. Aber ich glaube, weil es da einfach auch niemanden interessiert hat, wurden die Geschichten gar nicht so groß. Ich glaube, es wird erst so groß, wenn es wirklich mit einer realen Gefahr verbunden ist. Also das Haus war zwar einsturzgefährdet und es gab schon Ärger, aber es gab leider keine Mythen. Vor allem haben die Erwachsenen da nicht mitgespielt.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt heute als, ich bin ja jetzt erwachsen.
Darfst du dich so nennen?
Ich darf mich so nennen mit meinen 20 Jahren Atlanta Falcons. So, wenn ich jetzt Kinder hätte, ob ich immer sofort debunken würde, wenn die irgendwie was gehört haben, eine urbane Legende, oder ob ich dir vielleicht auch so ein bisschen dran glauben lassen würde. Weil ist ja die Frage, einerseits das Schlechte, ist es nicht vielleicht gut, die Warnung zu haben, und andererseits beim Guten machen wir es ja auch so, ne? Wir lassen die Kinder dann Post an den Weihnachtsmann schicken. Den gibt's natürlich. Ich möchte jetzt hier niemanden enttäuschen, der zuhört.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Also wenn ich an Kreaturen denke, wie zum Beispiel der Mothman, mit dem ich mich schon mal etwas ausführlicher befasst habe, und es dann Menschen gibt, die sich dort total drauf einfahren und irgendwie diese Geschichten immer weiter erzählen, auch wenn das da, glaube ich, gar nicht so drauf bezogen war, dass man an keinen Ort gehen durfte, sondern dass er sich unmittelbar in der Region des dieses Dorfes niedergelassen hatte. Aber halt im Rahmen so einer, wie man es nennt, Don't-Do-It-Lektion, kann es natürlich auch schon die Leute einfach in Furcht und Schrecken versetzen. Und wenn dein Kind potenziell so mutig sein sollte und da fröhlich drüber erzählt, können es natürlich andere Kinder total verschrecken.
Interessanterweise, jetzt, wo ich ja gerade den Weihnachtsmann genannt habe, da gibt's ja dieses eine Bundesland, also das ist, glaube ich, auch ein bisschen grenzüber.
Immer wieder Hessen. Oder was kommt jetzt?
Nennt der Hesse. Bayern.
Bayern.
Also sagen wir mal so Alpenregionen. Die machen ja dann doch tatsächlich genau das an Weihnachten. Es gibt den Weihnachtsmann, aber es gibt ja den Krampus. Oh, wenn es nur einen Podcast gäbe, der sich auch mit Kreaturen auseinandersetzt, wie dem Public Monster oder dem Krampus, dann würde ich diesem Podcast folgen und kurz vor Weihnachten auf jeden Fall immer noch folgen, weil im Dezember bestimmt so eine Folge kommt. Oh, vielleicht finden wir so einen Podcast, dann sagen wir Bescheid, wenn es sowas gibt.
Ja, ich sag's mir auch Bescheid dann, ne? Das Public Monster ist kein Einzelfall. In mehreren US-Bundesstaaten existieren Legenden über Kreaturen, die halb Mensch und halb Ziege sein sollen. Besonders bekannt ist der Goatman von Maryland, der seit den 1950er Jahren das Umland von Prince George County heimsuchen soll. Dort wird er als entkommener Laborhybrid beschrieben, erschaffen in einem experimentellen Versuchszentrum, der sich mit der Axt durch die Wälder schlägt. Im Bundesstaat Texas kursiert die Geschichte des Lake Worth Monsters. Ein Mischwesen mit ziegenartigem Gesicht, das angeblich Menschen erschreckt, Autos beschädigt und im Winter und im Sommer 1969 für eine Reihe von Sichtungen am Greer Island Reservoir verantwortlich gemacht wurde. Auch hier taucht das Motiv der isolierten Brücke, der dunklen Umgebung und der jugendlichen Neugier auf. Diese regionalen Varianten des Goatman teilen nicht nur äußere Merkmale. Sie entstehen meist dort, wo Urbanisierung auf Restnatur trifft. Wo Teenager sich Räume zurückerobern, tagsüber der Vernunft gehören, nachts aber dem Instinkt. Die Brücke, der Wald, das Wasser, sie werden zu Schwellenzonen. Und in diesen Zonen haust oft das Undefinierte. Doch die Wurzel dieser Gestalten reicht weit zurück, bis in die europäische Mythologie. Faune und Satyren, Mischwesen aus Ziegen und Menschen, bevölkerten bereits die Wälder der Antike. Bei den Römern war es Faunus, der Waldgott. bei den Griechen Pan, ein Wesen der Lust, der Natur, aber auch des Unbehagens. In der christlichen Ikonografie wurde diese Ziegengestalt später dämonisiert. Hörner, gespaltene Hufe, ein boxartiges Grinsen. All das wanderte ins Bild des Teufels, das sich im Mittelalter festsetzte. In den Alpen wiederum begegnet man dem Krampus, einem ziegenähnlichen Begleiter des Nikolaus, der Kinder erschreckt und bestraft. Auch er ist kein klassisches Monster, sondern eine Figur der Grenze zwischen Ordnung, Chaos, Moral und Versuchung. Was all diese Wesen verbindet, ist ihr Archetyp. Der Ziegenteufel steht für das Andere, das Wilde, das Nicht-Integrierte. Er erscheint dort, wo gesellschaftliche Normen schwanken, wo Instinkte durchbrechen, wo Übergänge verhandelt werden. Sei es zwischen Jugend und Erwachsensein, zwischen Sicherheit und Risiko oder Realität und Legende. Im Fall von Poplik ist diese Symbolik besonders wirksam. Denn hier ist das Wesen nicht nur eine Figur, es ist eine Einladung. Eine Projektionsfläche für Ängste, Wünsche und Selbstversuche. Es ist nicht wichtig, ob es existiert. Wichtig ist, dass Menschen glauben, es könnte dort sein. Und dass sie handeln, als wäre es so. Der Poplik Creek ist ein kleiner Bach. Die Brücke darüber eine fiktionale Eisenstruktur. Und doch hat sich beides tief in die kulturelle Landschaft eingeschrieben. Die Legende vom Poplik Monster ist kein Märchen, das man Kindern erzählt, um sie vom Wald fernzuhalten. Sie ist eine Projektionsfläche, geformt aus kollektiven Ängsten, persönlichen Grenzerfahrungen und einem sehr amerikanischen Gefühl für Einsamkeit. Hier geht es nicht um eine Kreatur, sondern um eine Entscheidung, sich ihr zu nähern. Was die Geschichte so besonders macht, ist ihr Zusammenspiel aus Mythos und Realität. Es gibt keine bestätigten Sichtungen, keine gesicherten Beweise. Aber es gibt Tote. Menschen, die dort ihr Leben verloren haben, nicht durch ein Monster, sondern durch den Drang, sich ihm auszusetzen. Vielleicht wollten sie sich selbst spüren, vielleicht das Leben testen, vielleicht aber auch nur ein Foto machen. Aber am Ende steht ein realer Verlust und noch eine größere Unruhe. Denn Legenden wie diese sind keine alten Geschichten, die man einfach weitererzählt. Sie verändern sich mit der Zeit. Sie wandern ins Internet, erscheinen in Filmen, auf T-Shirts, in TikToks. Und mit jedem neuen Medium verändert sich auch die Botschaft. Die Sage vom Poplik Monster wurde längst von der Realität eingeholt und zugleich weitergetragen von einer Faszination, die sich kaum rational erklären lässt. Was also bleibt? Ein Ort, der mehr geworden ist als ein Punkt auf der Karte. Eine Brücke, die für viele wie eine Schwelle wirkt. Zwischen Mut und Dummheit, Leben und Tod. Und vor allem Vorstellung und Gewissheit. Eine Frage, die nie ganz beantwortet werden kann: Warum gehen Menschen an Orte, an denen sie sterben könnten, nur um das Unbekannte zu spüren?
Ich meine, es ist vielleicht auch einfach eine Rebellion, vielleicht, wenn du das so schon in den Raum stellst, diese Frage.
Eine Rebellion.
Ne, das ist ja dann
ja.
Im Sinne von, ist ja kein geschriebenes Gesetz, da nicht hinzugehen, aber es ist ja so ein tradiertes Gesetz. Ne? Wir haben es ja schon gesagt, Brücken und Co. auch so als architektonisch aufgeladene Orte, das ist ja frei zugänglich teilweise und das ist dann eher das ist so eine urbane Legende, so als moderne Form des Märchens. Du gehst nicht dahin, um die Gefahr zu sehen, sondern so diese Story zu sehen auch irgendwie, ne?
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das eine Art Selbstermächtigung irgendwie für die Jugendliche oder so darstellt. Wenn du, also selbst wenn dir nur eine Person sagt, dass man da nicht hingehen soll oder da ein Schild steht, mit Betreten verboten und du potenziell irgendwie sowas, ein bisher noch nicht offiziell gesichtetes oder fotografiertes Wesen sehen könntest, dass das dann irgendwie so deren Ausdruck von ich kann das machen, wenn ich will. Oder halt, ne?
Ja. Ja, da gibt's, wenn man wieder in die Literaturwissenschaft reinschaut, ein paar Namen reinschmeißen. Max Lüthi, Wladimir Popp, Jack Seibs. Die sagen ja, es geht nicht um fantastische Geschichten, im Märchen speziell, sondern um eine Kodierung von sozialen Verhalten. Und das geht darum, was darf man, was lässt man besser und was passiert mit denen, die sich nicht an die Regeln halten. Mhm. Das sind also solche Geschichten, dementsprechend auch dann urbane Legenden als symbolische Akte, die eben dann die Dinge kodieren, die im täglichen Diskurs nicht genannt werden, also Normen, Ängste und Wünsche. Und dieses Unausgesprochene, also diese unausgesprochenen Normen, Ängste und Verlangen, sind Sachen, die im Alltag auch nicht direkt thematisiert werden. Da geht es auch um Sexualität, Gewalt, Tabubrüche, soziale Kontrolle. Und das wird dann in Legenden aufgeblasen. Nicht als Moralpredigt, sondern vielleicht eher so als ein Modell, in dem Verhalten dann eben ausprobiert wird, übertrieben wird, aber auch sanktioniert werden kann. Das heißt, du musst an so einen Ort gehen, musst deine Grenze erkennen, also deine Angst, musst dich deiner Angst stellen, musst dich der Mutprobe stellen, der jugendlichen Mutprobe, um so deine eigenen Grenzen körperlich, psychisch, was weiß ich, auszuproben, weil es dafür keine normativen Grenzen im Sinne von niedergeschriebenen Gesetzen oder sonst was gibt, weil es einfach ist ja nur eine Brücke. Da gibt es jetzt kein Gesetz, aber durch diese Legende hat sie dann eben das Potenzial ist aufgeladen als Legende, als Ort, an dem man sich der Angst stellen muss und dann gelingt es dir oder es gelingt dir nicht. Und so hast du direkt dann dein privates Standing verbessert, verschlechtert, blöderweise dann vielleicht auch, ne? Aber man kennt man ja, weiß nicht, hast du in deiner Jugend nicht auch mal so Mutproben machen müssen, die vielleicht auch irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich total dumm sind, wenn man, also warum soll ich jetzt von diesem Baum springen? Aber ja, du beweist dich damit dann aber als zugehörig für Gruppen. Und das sind ja auch Rituale, die dann auch jetzt nicht nur in modernen Gesellschaften, sondern auch in tradierten Völkern quasi gibt es ja auch Aufnahmerituale oder Erwachsenwerdungsrituale, ne, was bei uns jetzt in kirchlichen Ritualen oder im Ostdeutschland war es die Jugendweihe. Ne, das ist ja, irgendwann bist du offiziell erwachsen und das kann eben mit einer Mutprobe, einer Jagd oder ne, mit Kämpfen erreicht werden oder eben einfach mit einem Alter.
Ich würde jetzt spontan, ich würde wenn sagen, aus meiner frühen Kindheit irgendwie, man sitzt auf dem Klettergerüst und herunterspringt, ist irgendwie cool. So. Aber tatsächlich war das auch bei uns nicht so ein Riesenthema. Ich glaube, meine Freundinnen und ich sind schon immer sehr glücklich damit, dass wir leben und wollten das nicht riskieren. Vielleicht auch einfach, auf Deutsch gesagt, sehr ängstlich. Aber nee, kannst du das bei dir?
Ja, ich habe ja gerade schon von dem Haus erzählt. Ne?
Du hast schon von dem Haus erzählt, ja, sorry.
Und dadurch, dass er, wie gesagt, keine Geländer hatte, keine Treppen, war dann auch der erste Balkon zum Beispiel so ein Ding, wo man dann ne, so traust sich da runter zu springen, was weiß ich. Es endete dann auch sehr schnell mit einem gebrochenen Handgelenk bei einem Freund. Dementsprechend haben wir es dann nie wieder gemacht. Ne, oder keine Ahnung, jetzt mal so. Also wir hatten jetzt nie so krasse Mutproben. Jetzt nicht so vom 10-Meter-Turm ins Schwimmbad springen, so das nicht. Ich glaube, weil wir insgeheim alle wussten, wir hätten es auch nicht getan. Einfach so eine Gruppe von Schissern mit großer Fresse. Wovor man keine Angst haben muss und was man auch als kulturelles Gedächtnis ansehen könnte, sind Snacks FM, Svea, oder?
Doch, würde ich genauso unterstützen.
Erstens, die Poplik Bridge ist nicht stillgelegt. Dort fahren heute noch regelmäßig Züge. Wer sie betritt, riskiert wortwörtlich sein Leben.
Zweitens, der Goatman ist kein Einzelgänger. Mindestens 3 Regionen in den USA beanspruchen, seine wahre Heimat zu sein. Kentucky, Maryland und Texas.
Drittens, er flüstert nicht, er denkt. Laut Legende nutzt das Poplik Monster keine Stimme, sondern Hypnose oder sogar Telepathie, um seine Opfer auf die Brücke zu locken.
Viertens, 1988, die erste Verfilmung. Lange vor Reddit und TikTok wurde die Geschichte verfilmt. In The Legend of the Poplik Monster brachte David Cannon sie auf die Leinwand.
Fünftens, Betreten verboten, trotzdem beliebt. Die Brücke ist heute eingezäunt, streng gesichert und für Fußgänger gesperrt. Trotzdem zieht sie neugierige Menschen an, getrieben von Faszination, Adrenalin und einem Hauch Todessehnsucht.
Legenden wie die vom Poplik Monster überdauern nicht, weil sie wahr sind, sondern weil sie etwas in uns berühren, das sich nicht mit Fakten auflösen lässt. Sie brauchen keinen Beweis, keine Chronik und kein klares Ende. Es genügt, dass wir sie weitererzählen. Dass wir sie verorten in einem Tal, auf einer Brücke, in einem Moment zwischen Mut und Unsicherheit. Was bleibt, ist dieses leise Gefühl, dass sich manche Orte anders anfühlen. Dass es nicht immer um das geht, was dort geschehen ist, sondern um das, was wir dort zu finden hoffen. Eine Art Spiegel, eine Ahnung, vielleicht auch nur ein Hauch von Gefahr, gerade nah genug, um uns lebendig zu fühlen. Wenn uns Geschichten wie diese anziehen, dann nicht, weil wir ihnen blind glauben, sondern weil wir für einen Augenblick spüren wollen, wie es wäre, wenn sie stimmen könnten. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns. Bis dahin.
Bleibt Päpste leckend.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.
Oh,